Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Wer würde nicht gern wissen, was die Zukunft bringt? In dieser Podcast-Episode wird es dazu zumindest ein paar Näherungen geben, denn ich spreche mit dem Leiter eines der größten Zukunftsforschungsinstitute Europas. Und da mein Spezialgebiet das Thema Private Banking ist, werden wir diese beiden Aspekte verbinden. Also beispielsweise Fragen beantworten wie: Was sind die Zukunftstrends im Zeitalter von KI und Longevity? Wie beeinflussen diese Zukunftsthemen das Private Banking? Was müssen Anleger beachten, um daran zu partizipieren? Aber auch, was sollten Banken und Vermögensverwalter jetzt tun, um für sich und ihre Kunden die richtigen Antworten auf diese großen Themen unserer Zeit auch zu finden? Unser heutiger Gast beschäftigt sich seit vielen Jahren genau mit diesen Fragen. Sven Gabor-Jansky ist Zukunftsforscher, Gründer von To Be Ahead und einer der prägendsten Stimmen, wenn es darum geht, die Zukunft nicht nur zu prognostizieren, sondern auch zu gestalten. Er hat Journalistik und Politikwissenschaft studiert, schreibt seit 2 Jahrzehnten Bücher über Zukunftstrends, tritt als Speaker auf internationalen Kongressen auf und berät Unternehmen zu deren Zukunftsstrategie. Und seit einigen Jahren macht er auch seine Zukunftshypothesen im Rahmen von Investmentfonds investierbar. Mein Name ist Jens Wiegel, Senior Manager bei ZDB und verantwortlich für das Private Banking und Web Management bei uns. Herzlich willkommen zu Sound of Finance, Sven.
Lieber Jens, vielen Dank. Ich freue mich sehr, über diese spannenden Themen zu reden. Wir leben in einer Zeit des gigantischen Wachstums und die Frage, wie man sich da anschließt, ist eine der wichtigsten aus meiner Sicht. Lass uns drüber reden.
Ja, let's go. Journalist, Autor, Redner, Coach, Mentor, Fondsmanager, die Liste ist sehr lang, was du alles so treibst. Umtriebiger kann man wahrscheinlich kaum sein. Also was würdest du dich denn eigentlich hauptberuflich bezeichnen?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich leite ich einen Zukunftsfonds und zum Glück all diese Dinge, die du aufgezählt hast, die passieren zwar, aber die mache ich zum Glück alle nicht selbst, sondern ich habe 42 Mitarbeiter hier in meinem Institut, die helfen mir ein bisschen dabei. Ich bin, wie das eben so ist, wenn man ein Institut leitet und auch der Inhaber und der Eigentümer ist, man ist eher so die Energiequelle sozusagen für alles. Ja, der alle zusammenhält, der die Energie gibt, der die internationalen Kontakte hat. Also mein Hauptalltags, mein Tagesablauf besteht eigentlich darin, sehr viel durch die Welt zu fliegen, Menschen kennenzulernen, die mit ihren heutigen Entscheidungen Zukunft bestimmen, in Zukunft investieren und Zukunft prägen durch Technologieinnovationen. Das ist so mein Alltag und die Studien und die Analysen und so weiter. Dafür gibt es eben mein Institut.
Das klingt das ja alles sehr spannend, aber eine Frage: Wie kommt man denn dazu, Zukunftsforscher zu werden?
Also inzwischen kann man das studieren tatsächlich. Ja, es gibt Studiengänge, es gibt wissenschaftliche Methodik. Bei mir im Institut arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Also kann man nicht nur studieren, sondern auch promovieren. Damals, als ich vor 25 Jahren dieses Institut gegründet habe, gab es das noch nicht, jedenfalls noch nicht in Deutschland, diese Studiengänge. Das heißt, mein persönlicher Werdegang war ein anderer. Ich habe auch studiert, ich habe Politik und Journalismus studiert, war 10 Jahre in der ARD, habe da in sehr jungen Jahren die Möglichkeit gehabt, eben in der Politik, in der Wirtschaft Menschen kennenzulernen, interviewen zu dürfen, die mit ihren Entscheidungen Zukunft bestimmt haben. Und irgendwann war mir das zu langweilig, immer erst hinterher mit denen zu reden, nachdem die irgendwas entschieden hatten, weil Journalisten reden hinterher mit denen. Ich wollte mitreden sozusagen, ja. Und dann habe ich gekündigt in der ARD und habe eben dieses Zukunftsforschungsinstitut aufgemacht, weil du als Zukunftsforscher eben weit vor, also hast du auch das Recht, mit diesen Personen, an die ranzugehen und mit denen Interviews zu machen, aber eben weit bevor die ihre Entscheidung treffen. Insofern hat sich das für mich ganz gut ergeben und daraus ist eben dann tatsächlich über die Jahre, 25 Jahre, eben das größte Europäische Zukunftsforschungsinstitut entstanden.
Ja, sehr spannend. Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast auch viel mit deinen Aussagen, Thesen auseinandergesetzt und du fällst ja durchaus mit einigen provokanten Thesen auf, um mal so ein paar zu nennen. Stichwort Longevity, du prognostizierst, dass wir bald 120, 150 Jahre alt werden, Quantencomputing in den nächsten 2 Jahren profitabel werden wird. Also das sind ja durchaus sehr weitgreifende Thesen. Wie kommst du eigentlich in deinen Analysen zu deinen Thesen? Wie validierst du die und wie machst du sie letztlich so handfest und so sicher, dass du auch wahrscheinlich mit deinem eigenen Geld in deine Thesen investierst?
Also ehrlich gesagt, wenn man Zukunftsforschung ernst nimmt und seriös, also im Sinne von wissenschaftlich betreibt, dann denkt man sich diese Thesen überhaupt nicht aus. Die kommen nicht aus meinem Kopf. Ich bin kein besonders kreativer und ein Visionär, würde ich mich auch nicht bezeichnen, ehrlich gesagt. Ich bin Analyst. Ich nutze eine Methodik, mit der man analysieren kann, wie entwickeln sich Technologien, wie entwickeln sich Geschäftsmodelle daraus, wie entwickeln sich Märkte, Wertschöpfungsketten und so weiter über die nächsten 5 bis 10 Jahre. Und das ist eben diese Methodik von Zukunftsforschung. Und was man da macht, ist, man macht lange, tiefen Interviews mit den Strategie-, Innovations- und Technologie-Chefs und Chefinnen von den großen marktprägenden Unternehmen. Also die sind nun mal im Technologiebereich, wissen wir alle, jetzt nicht in Deutschland beheimatet, sondern eher so im Silicon Valley und in China und in je nachdem, in welcher Technologie man unterwegs ist, auch noch in Middle East, in Israel beispielsweise. Und wenn man die kennt, wenn man dort die Menschen, die mit ihren heutigen Entscheidungen sozusagen die Macht haben, dass andere ihnen in der Zukunft folgen müssen, wenn man die kennt und mit dem redet und sie fragt, was tust du heute, wo steckst du dein großes Geld rein, warum tust du das, was sind deine Erwartungen, was da rauskommt, was hat das für Auswirkungen auf die anderen, auf die Branche und so weiter, dann kriegt man keine Wahrheit, wir sind keine Wahrsager, aber man kriegt das wahrscheinlichste Zukunftsbild. Und wenn man das, also wir machen im Institut, wir machen jede Woche etwa 10 bis 15 solche Interviews, das sind über 25 Jahre relativ viele, ja. Und wenn man das macht und dann eben über die 25 Jahre feststellt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit dessen, was man auf diese Weise prognostiziert, sehr, sehr hoch ist, naja, dann kommt man auch irgendwann auf die Idee, du, dann lass mich doch mich, also nicht nur aus, wie soll ich sagen, aus Studienhonoraren oder Beraterhonoraren leben, sondern dann lass mich doch auch verbinden mit diesem Wachstum, über das wir da die ganze Zeit reden. Und auf diese Weise haben wir vor 7 Jahren so einen Seitenarm des Instituts gegründet, einen Investitionsarm. Seit ein bisschen mehr als 5 Jahren gibt es unseren ersten Fonds. Inzwischen gibt es 3 von diesen Fonds und das führt eben dann zu der, wie soll ich das sagen, zu dem Slogan, den wir uns irgendwann mal drüber geschrieben haben: Traue keinem Zukunftsforscher, der nicht sein eigenes Geld in seine eigenen Prognosen investiert, weil ansonsten stimmt da irgendwas nicht mit den Prognosen oder mit dem Geld oder mit dem Geschäftsmodell. Aber darüber können wir ja noch ein bisschen reden.
Ein spannender Punkt, weil das ist ja letztlich auch das, was man jedem Asset Manager auch nahelegt. Investiere nur dort rein, wo auch dein eigener Asset Manager letztlich sein eigenes Geld rein investiert. Lass uns aber mal reinblicken. Wo siehst du denn hier aktuell die großen Zukunftsthemen, wenn ich jetzt persönlich oder vielleicht unsere Zuhörer ihr eigenes Investmentportfolio auch aufbauen oder erweitern möchten? Auf welche Themen sollte man denn besonders achten? KI scheint irgendwie overhyped zu sein. Longevity ist irgendwo in vieler Munde, aber noch unklar, wo man eigentlich da die Investitionsmöglichkeiten sieht. Und sowas wie Robotics, ja, sicherlich viele Startups in dem Umfeld umtriebig. Allerdings, wer wird es davon auch zur Marktreife schaffen? Das sind so die Themen, die zumindest mich immer umtreiben. Wie macht man eigentlich Zukunftsthemen dann auch investierbar?
Ja, also ehrlich gesagt, ich bin jetzt natürlich nicht der Experte für jede Art von Investments und ganz sicher nicht der Experte für die kurzfristigen Investments, also für die Themen, die jetzt schon sozusagen im Hype sind oder an der Börse sind oder wie auch immer, ja. Deshalb natürlich über KI reden wir seit 15 Jahren und die ersten KI-Investments, die haben wir eben schon sehr zeitig gemacht, ja. Deshalb ist das Thema KI genauso wie das Thema selbstfahrende Autos, genau wie das Thema humanoide Roboter eigentlich bei uns Zukunftsforschern schon so ein bisschen durch. Wir schauen immer, was ist in 5 bis 10 Jahren, ja, was ist dahinter? Wenn man das heute macht, dann muss man ganz klar über 3 große Technologiegebiete reden. Das eine Technologiegebiet ist, wie geht das weiter, also nach der künstlichen Intelligenz, also nach dem, was wir heute unter künstlicher Intelligenz verstehen sozusagen, ja, wie geht das weiter? Da redet man dann über Quantencomputer innerhalb der, sagen wir mal, der nächsten 5 Jahre. Du hast vorhin mich zitiert irgendwie, dass es in 2 Jahren profitabel wird. In 2 Jahren sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die ersten Quantencomputer auf der Welt, die, sagen wir mal so 100.000 Qubits verschränken. So richtig profitabel wird es, wenn Quantencomputer auf der Welt sind, die 1 Million Qubits verschränken. Das wird wahrscheinlich noch bis 2032 dauern. Aber das sind eben so die 5 bis 10 Jahre. Das ist eben der 5 bis 10 Jahres Rhythmus. Dann redet man selbstverständlich über Industry Models, also heute reden wir ganz viel über Apps im KI-Bereich, aber Industry Models sind viel interessanter. Das sind große, nicht kleine KI-Systeme, große KI-Systeme vortrainiert mit all den Daten einer Branche. Kann man in China schon Lizenzen für kaufen. Bei unseren amerikanischen Kollegen dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen, ja, aber eben auch nicht mehr so lange. Das ist so der KI-Bereich und dann geht es natürlich in die Frage, was macht diese KI dann? Also wir reden über eine Welt, in der im Jahr 2030 mit mit einiger Wahrscheinlichkeit es mehr AI-Agents gibt, als es Menschen auf dieser Welt gibt. Ja, das heißt, dann ist die ganze wie soll ich sagen, also die mehrheitliche Konversation und Transaktion auf der Welt funktionieren dann nicht mehr zwischen Mensch und KI, sondern eben zwischen KI und KI. Ja, das haben viele noch nicht vor Augen, aber kann man rein investieren. Dann haben wir das große, also neben der KI haben wir das große Feld, du hast Longevity dazu gesagt, wir nennen das immer synthetische Biologie, weil das, was dahinter steht, ist, dass das, was bisher die Natur macht, also die natürliche Biologie macht, ja, das Wachsen von Leben sozusagen, das kann man inzwischen synthetisch, in ganz, ganz vielen Bereichen synthetisch, also künstlich herstellen. Ja, man kann das künstlich anstoßen, man kann es künstlich managen, man kann es verändern und so weiter. Da reden wir dann über Gentherapien, über Stammzelltherapien, über Ersatzteilorgane, die produziert werden. Und jede dieser Technologie hat natürlich wieder Untertechnologien, Subtechnologien. Beispielsweise ist eines unserer ganz, ganz wirklich sehr gut laufenden Investments in eine Firma in Berkeley, also in Kalifornien, die im Prinzip, wie soll ich das beschreiben? Was haben die erfunden? Die haben erfunden, dass du Organe, also menschliche Organe, einfrieren kannst und dann kannst du sie wieder auftauen und sie funktionieren weiter. Wenn du es einfach so machst, ja, dann geht das nicht, weil das Wasser oder die Flüssigkeit, in der du das einfrierst, macht das Gewebe kaputt, also durch die Kristalle, die sich da bilden. Die haben eine Molekülstruktur gefunden, wo du durch Einfrieren keine Kristalle bildet. Und dadurch kannst du das Einfrieren wieder auftauen. Und wenn du das weiterverfolgst, dann hast du einen Markt vor dir, der im Prinzip unter jedem großen Krankenhaus in der Welt quasi, stell dir eine Kältekammer vor mit Ersatzteilorganen und jeder Mensch, der sich leisten kann oder hoffentlich irgendwann das Gesundheitssystem sich leisten kann, hat da so seine Organe eingefroren, um dann sie zu tauschen, wenn irgend so ein Organ nicht mehr lebt. Ne? Also diese beiden großen Bereiche, KI und synthetische Biologie, auf die schauen wir sehr, sehr stark. Können wir gerne auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und der dritte Bereich, der nicht unerwähnt bleiben darf, weil er eigentlich die Basis für alles ist, ist die Energie. Es gibt technologisch gesehen eine höhere Wahrscheinlichkeit, jetzt keine 100% natürlich, aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass unsere Welt im Jahr 2040 mehr Energie zur Verfügung haben könnte, als sie verbrauchen kann, mit einer Technologie, und zwar der laserinduzierten Kernfusion. Wer sich ein bisschen mit Kernfusion auskennt, es gibt zwei Arten von Kernfusion. Die eine ist quasi thermisch, da musst du Plasma auf über 1 Million Grad Celsius erhitzen und dann durch die Wärme verschmelzen die Atome. Die andere ist laserinduziert, das heißt, du hast einen starken Laserstrahl, der schießt Atome auf ein Bündel anderer Atome und durch die Kraft sozusagen verschmelzen die. Keine Radioaktivität im Spiel, auch keine radioaktiven Abfälle. Und diese zweite Technologie, die entwickelt sich gerade relativ schnell. Warum? Das hat wieder was mit den Kosten von Lasern zu tun und so weiter. Und auch da kann man inzwischen, sagen wir mal, all die großen Investoren im Silicon Valley, mit denen wir Zukunftsforschung oder Interviews machen, haben inzwischen in diese Technologie rein investiert. Nicht, weil es nächstes Jahr kommt, sondern weil es wirklich ein großes, ein großes Versprechen an die Menschheit ist, dass das innerhalb der nächsten 10 Jahre sich so entwickelt, dass es dann 2040 tatsächlich flächendeckend in der Welt sein kann.
Lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz tiefer einsteigen, weil das finde ich spannend. Wie kommt ihr letztlich von den Zukunftsforschungsthemen, die du ja erstmal gerade geschildert hast und absolut nachvollziehbar sind, dann zu investierbaren Assets? Weil Beispiel Kernfusion wird wahrscheinlich hunderte, wenn nicht sogar tausende Startups weltweit geben, die irgendwas im Bereich Kernfusion forschen, entwickeln, probieren zur Marktreife zu bringen. Wie bringt ihr es letztlich hin, von diesen großen Zukunftstrends auf wirklich investierbare Assets zu kommen und das auch mit einer hinreichenden Genauigkeit und soweit möglich auch Investitionssicherheit?
Ja, also sind zwei Dinge, die da wichtig sind. Erstens, durch unsere Studien kennen wir die Technologieteams, die sehr guten Technologieteams an den sehr guten Technologieuniversitäten der Welt in aller Regel, bevor andere Investoren sie kennen. Warum? Weil wir machen diese Interviews in aller Regel schon bevor die ein Startup gründen. Also da sind die noch an der Uni, da sichern die sich ihre Patente und so weiter, aber machen ihre Uni-Forschung. Und dann 2-3 Jahre später gründen die dann aus Und ganz häufig rufen die dann bei uns an. Warum? Weil sie eben die anderen Investoren noch nicht kennen und uns kennen sie und wir haben sie auch schon auf unsere Kongresse eingeladen. Also wir haben da einen Kontakt etabliert und dann können wir das ist jetzt sehr, sehr häufig passiert, tatsächlich Erstinvestoren sein zu meistens noch sehr, 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 sehr günstigen Konditionen. Natürlich hast du zu dieser Phase, wenn irgendein Technologie-Spin-off aus einer Universität herauskommt, hast du selbstverständlich noch keine Garantie oder keine große Sicherheit, dass das wirklich was wird. Aber durch unsere Studien haben wir den Vergleich mit den meisten anderen, die es da in der Welt so gibt. Und daraus lassen sich in aller Regel, wie soll ich sagen, also Unterschiede erkennen sozusagen. Ja, Unterschiede in Technologien, Unterschiede im Team, im Gründerteam und so weiter. Und dann machst du eben das, was du in diesen Technologieinvestitionen immer machst, wenn sie Early Stage sind, dass du eben eine Wette eingehst, ja, eine Wette auf ein Team, eine Wette auf eine Technologie. Ich kann dir ein ganz einfaches Beispiel, das kann jeder nachvollziehen. Als wir wir haben investiert in ein Quantencomputer-Startup, und zwar im Jahr 2020, wenn ich mich richtig erinnere. Warum? Weil wir schon im Jahr 2017 eine Studie gemacht hatten über Quantencomputer. Und in dieser Studie war dieses Technologieteam, University of Sussex, also im Süden Englands, in Brighton, stachen die irgendwie heraus, weil die sagten in dieser Studie damals, 2017 schon, ja, wir können auch das, was die anderen, was die IBMs und was die Googles dieser Welt machen und so mit ihren Quantencomputern, das können wir auch im Endergebnis, aber wir können das deutlich kostengünstiger. Und dann fragten wir natürlich, wieso und weshalb. Und dann entstand eben, also dann beschrieben die, dass die einen Quantencomputer bauen können, den du nicht, also keinen Supraleiter, den du nicht einfrieren musst, auf den Kältepunkt runterkühlen musst, 0,014 Kelvin, wie die eben die Supraleiter das machen, die IBMs und die Googles, sondern einen ionenfreien Quantencomputer, der quasi in Raumtemperatur funktioniert und mit denselben Ergebnissen. Und dann war die Logik relativ einfach, wenn es eine Technologie gibt, die dasselbe Ergebnis hat, aber mit in Raumtemperatur, dann ist das deutlich effizienter, deutlich kostengünstiger. Inzwischen stellt sich raus, dass diese Technologie auch noch ganz andere Vorteile hat, weil sie wahrscheinlich die Technologie ist, die am schnellsten skalieren kann, weil du modulartig die Dinger zusammenstecken kannst und wirklich auf 1 Million Qubits kommst. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Zum damaligen Zeitpunkt war es natürlich eine Wette, aber eine Wette mit, wie soll ich sagen, mit Basis. Also nicht irgendwie, wir streuen mal irgendwie Geld in alle Welt und gucken mal, wer sich entwickelt, sondern wir hatten durch unsere Zukunftsstudien damals schon eine Basis. Wir hatten den ganzzeitigen Zugang zu diesen Technologieteams. Und so ist es in ganz vielen Technologien, an diversen Universitäten. Also Kernfusion haben wir an der University of Sydney in Australien investiert. Tissue Engineering, also quasi Ersatzteilorganproduktion in Stanford und so weiter und so fort. Das ist eben so ein bisschen so ein kleiner Vorteil, den du als Zukunftsforscher hast, gegenüber dem Investor, der eigentlich erst dann in Erscheinung tritt, wenn irgendwie Startups gegründet sind. Der Zukunftsforscher ist halt schon 2-3 Jahre vorher unterwegs.
Ja, sehr gut. Jetzt sprechen wir immer ganz gerne über unsere Erfolge. Das geht uns nicht anders. Das ist aber vielleicht nochmal ein Blick in den Rückspiegel. Wo sagst du denn, wo lag ihr denn so richtig daneben? Gar nicht auf einzelne Investments bezogen, sondern vielleicht auf Zukunftsthemen, die ihr anders beurteilt habt, als sie dann hinterher eingetreten sind. Gehört wahrscheinlich auch zu dem Dasein eines Zukunftsforschers dazu, auch mal daneben zu liegen.
Ja, total. Also und zwar tatsächlich in beiden Richtungen. Also als Investor, ich meine, wir haben in unseren Fonds irgendwie so 18 bis 20 Investments. Davon gehen 4 bis 5 funktionieren und der Rest funktioniert halt nicht. Das ist halt im Early Stage ist das auch logisch, ja. Was in unseren Fonds nicht so gut funktioniert hat, ehrlicherweise, ist alles, was mit tatsächlich der KI, also mit KI zu tun hatte. Warum? Weil die Entwicklung in der KI der Großen, der OpenAIs und wie sie alle heißen, diese kleinen Startups so ein bisschen überrollt hat und dann haben die sich halt einfach nicht schnell genug entwickelt. Dafür sind aber die anderen Technologien eben ganz gut. Aber wenn du auf die Zukunftsforschungsrichtung fragst und jetzt nicht was mit Investments zu tun hat, da war unsere Prognose, die am deutlichsten daneben lag, war, dass wir schon sehr, sehr zeitig prognostiziert haben. Und zwar im Jahr, wann war denn das, 2010 wahrscheinlich schon oder so, haben wir prognostiziert, dass das Internet zu einer 3D-Welt wird. Also, dass du so mit kleinen Avataren sozusagen dann durchs Internet läufst und das alles dreidimensional ist. Und da muss man verstehen, warum haben wir das damals prognostiziert? Wie gesagt, wir denken uns das nicht aus, sondern damals haben uns die Hersteller von Glas, also die Hersteller von Displays, ja, Fernsehen und Smartphone und was weiß ich, die ganzen Glashersteller, die haben uns damals gesagt, der nächste Schritt bei ihnen technologisch gesehen sei 3D ohne Brille. Also nicht diese Brillen, die du im Kino aufhaben musst, sondern du sitzt vor einem ganz normalen Fernseher und du siehst das in 3D. Und das kannst du auch von der Seite und so weiter. Und wir haben uns das angeschaut und das war super und das war großartige Technologie. Und die sagten, ja, das, was wir als nächstes jetzt machen werden, es ist so heute noch ein bisschen teuer, wir machen das jetzt billiger, Massenproduktion und so weiter. Und dann sind wir mit dieser Information zu den Inhalteherstellern gegangen, also zu den Webseiteherstellern und den Filmemachern und so weiter. Und haben denen gesagt, du, die Glasleute, die machen jetzt 3D ohne Brille demnächst, was macht ihr dann? Und dann sagten die natürlich, oh, dann machen wir 3D-Filme und dann machen wir 3D-Internet und so. Und das landete sozusagen in unseren Studien. Was wirklich passiert ist, ist, dass diese Glashersteller fest, oder besonders die Fernsehhersteller, festgestellt haben, dass dieses 3D ohne Brille zwar geht, technologisch gesehen, aber wahnsinnig teuer ist. Und dass es für sie viel billiger ist, wenn sie die Fernsehgeräte erstmal breit machen. Weil dann kreieren sie einen riesen Abverkaufszyklus, nannte sich damals Flat Screen. Erinnert man sich vielleicht noch. Und als Flat Screen durch war, dann fiel ihnen ein, oh, jetzt schließen wir das Internet an, jetzt machen wir Smart TV. Ja, also 20 Jahre nachdem das Internet erfunden wurde, hat dann das Fernseher auch mal das Internet gesehen. Und dann machten die einen Abverkaufszyklus mit Smart TV. Also kurz gesagt, die haben ihre Strategie, die sie uns vorher erzählt hatten, haben die geändert und haben gesagt, wir brauchen diese Technologie gar nicht, wir sparen das Geld. Machen erstmal breit und dann machen wir Internet ran. Wenn sowas passiert, also wenn die Menschen, diese Strategieentscheider in den verschiedenen Branchen, mit denen wir so reden, wenn die dann ihre Strategie verändern, ja, dann müssen wir unsere Zukunftsprognose verändern. Ja, dann muss man die Studie halt nochmal machen. So ist das. Also das liegt nun mal in der Natur der Zukunftsforschung, dass wir keine Wahrsager sind, also zumindest die wissenschaftlichen Zukunftsforscher, ja, dass wir keine Wahrsager sind, sondern dass wir einfach abbilden können mit unserer Methodik, was sind aus heutiger Sicht die stärksten Triebkräfte, die stärksten Trends, wenn man so will. Und wenn sich an diesen Triebkräften irgendwas verändert, dann müssen auch wir unsere Prognosen verändern.
Und das Beruhigende und Ernüchternde zugleich ist ja auch, dass der ein oder andere führende Technologiekonzern, sei es jetzt Facebook oder Meta, auch mit dem Metaverse mal daneben liegen kann, was mich jetzt gerade aus deiner Geschichte auch daran erinnert hat, dass diese These oder diese Wette von Meta an der Stelle ja auch nicht ganz aufging, dass wir alle unsere Zukunft im Metaverse verbringen werden.
Ja, wobei das stimmt, wobei du musst die zeitliche Komponente einbeziehen. Also vielleicht ist es auch so, dass das, was wir bisher noch nicht sehen, dass wir das in der Zukunft sehen werden. Ja, also im Augenblick ist die Aussage aus Richtung Meta, jedenfalls zu uns in unseren Zukunftsstudien, dass wir etwa im Ende 2027 diese Brillen, die da jetzt machen, mit Ray-Ban zusammen und so weiter, dass wir diese Brillen im Massenmarkt sehen werden, und zwar irgendwie in den nächsten 18 Monaten. Und das könnte wiederum tatsächlich dann ein neuer Tipping Point sein, sozusagen, dafür, dass es, dann entstehen wahrscheinlich keine Metaverses, aber durchaus Augmented Realities, ja. Dann hast du halt diese Brille und hast dann irgendwie, also siehst die von uns wahrgenommene, durch unsere Augen wahrgenommene Realität plus die virtuelle Realität, das, was du bisher auf dem Screen siehst, irgendwie eingeblendet. Das verändert dann nochmal, ja. Das ist dann eine andere Art von Metaverse, aber es könnte durchaus, wie soll ich sagen? Also es ist nicht so, dass so ein Trend dann einfach vorbei ist und einfach nicht entstanden ist, sondern in häufigen Fällen kommen solche Dinge dann später oder in einer vielleicht ein bisschen abgewandelten Form, die einfach den Menschen mehr entspricht, wo die Menschen mehr Sinn darin sehen.
Ja. Lass uns an der Stelle vielleicht einmal raus aus der ganz großen, weiten Technologiewelt, rein in unsere Fokusbranche, die Bankingbranche. Wenn du vielleicht auch Banken bei der Strategieentwicklung begleitest, wo siehst du eigentlich die großen Zukunftsthemen, die letztlich für Banken, für Sparkassen, für andere Private Banking Anbieter hochrelevant sind und die diese auch auf dem Schirm haben wollen? KI ist in aller Munde, ist so mittlerweile auf jeder strategischen Agenda unserer Kunden, unserer Bankkunden. Aber wo siehst du vielleicht darüber hinaus auch noch große Zukunftsthemen?
Naja, also ehrlicherweise, der große Trend, das heißt jetzt noch nicht, dass das nächstes Jahr schon eintritt, aber der große Trend dahinter ist, dass Finanzen tatsächlich oder Geld, könnte man sagen, quasi wirklich digital wird, wirklich programmierbar wird. Ja, was bedeutet das? Das klingt erstmal ein bisschen abstrakt. Was bedeutet das? Dass die gesamte Infrastruktur, die du bisher um dieses haptische, dieses Bargeld herum hast oder auch um die Karten herum und was auch immer herum hast, die wahnsinnig teuer ist und einen großen, wie soll ich sagen, einen großen Batzen dessen ausmacht, was eben so Banken, egal ob sie Sparkassen, wie sie heißen, sind, dass das Schritt für Schritt wegfallen wird. Und wie gesagt, noch nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber wenn wir Zukunftsforscher haben ja diesen 10-Jahres-Horizont und in diesem 10-Jahres-Horizont ist sehr klar, dass ganz vieles, was mit Finanztransaktionen zu tun hat, schlicht im Hintergrund läuft. Und du keine große Infrastruktur mehr dafür brauchst. Ja. Natürlich gibt's, also bitte nicht falsch verstehen, natürlich gibt's auch 2035 noch Bargeld, aber es ist wahnsinnig teuer, es liegt irgendwo unterm Kopfkissen oder was weiß ich wo irgendwie, ja. Es ist so ein bisschen so eine Sicherheitsgarantie, so ein Freiheitsgeld steht in unseren Studien in Anführungsstrichen dazu, ja. Also du hast ein bisschen was, damit, wenn alles zusammenbricht, du irgendwie noch irgendwie leben kannst. Aber du benutzt es eigentlich nicht mehr so richtig. Und deshalb ist das, was du gesagt hast mit der KI, dass das in den Agenden aller eurer Kunden drin ist, ist das völlig richtig, weil das, was wir heute unter KI verstehen, ich meine, auch das entwickelt sich natürlich weiter, aber das trägt in sich das Potenzial von ganz, ganz starken kurzfristigen Produktivitätssteigerungen. Wissen wir alle, kennen wir alle. Und da rede ich jetzt nicht von 20%, sondern eher so von, also ich kenne Kunden bei uns, die haben in bestimmten Prozessen 600% Steigerung, also Versechsfachung in einem Jahr. Ja, das trägt das Potenzial kurzfristig in sich, und langfristig hast du tatsächlich das Potenzial, dass du alles das, was das übliche Bankgeschäft tatsächlich in AI-Agents angelegt ist und diese AI-Agents, also Teams von AI-Agents miteinander wirken und der Mensch quasi nur noch draufschaut und Qualitätskontrolle macht und ein bisschen Training macht sozusagen. Also eine starke, ganz, ganz starke Produktivitätssteigerung da drin steckt. Deshalb ist es völlig richtig, was da passiert. Ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, wie das, also was eigentlich die Aufgabe von Banken ist. Das Management von Transaktionen, da gehen die Grenzkosten rund. Das ist, da ist, also auf lange Sicht ist da wenig Spaß für Banken drin. Aber wo tatsächlich viel Spaß für Banken drin ist, ist, ihre Kunden zu verbinden mit diesem irren Wachstum, was wir in dieser Technologiewelt gerade haben. Und mit irrem Wachstum rede ich davon, dass, also gib mal ein Beispiel, dieses Quantencomputerunternehmen, wo wir vor 5 Jahren investiert haben, und nicht nur das, auch andere, die haben sich in ihrer Bewertung verhundertfacht. Ja? KI-Unternehmen, Perplexity beispielsweise, waren wir sehr zeitig dabei, die sind in 3 Jahren, vor ein bisschen mehr als 3 Jahren gegründet, die haben quasi von 0 auf 18 Milliarden Bewertungen gemacht. Und 18 Milliarden ist innerhalb dieser großen KI-Unternehmen noch eine sehr geringe Bewertung, ja. Also da ist ein Wachstum drin, wo jeder, der halbwegs mit offenen Augen durch diese Technologiewelt geht, im Augenblick sagt, ey, so viel Wachstum gab es noch nie in dieser Welt. Und bitte, wie kann ich mich denn jetzt damit verbinden, das zu erkennen? Also oder diese Möglichkeit zu schaffen für ihre Kunden, sich damit zu verbinden, mit diesem Wachstum, das halte ich persönlich, also jedenfalls aus dem, was ich, wie ich die Welt interpretiere, für eine der wichtigsten Aufgaben der Banken, egal in welchem Bereich sie unterwegs sind. Dann musst du halt Möglichkeiten schaffen für Investments, die jetzt nicht das typische, nicht das Immobilieninvestment sind und auch nicht das Börseninvestment sind und auch nicht ein bisschen Edelmetall, sondern du musst halt irgendwie diesen Technologiebereich investable machen. Das ist die Herausforderung.
Einen Aspekt fand ich nochmal besonders interessant, als ich diese Zahlen von dir, wir werden alle 120 oder 150 Jahre alt, und ich mir gedacht habe, einerseits wird unsere individuelle Arbeitsleistung durch KI perspektivisch zumindest in Teilen ersetzt werden. Auf der anderen Seite werden wir 120 bis 150 Jahre alt. Was bedeutet das eigentlich für unser Financial Planning? Also das heißt, wie müssen wir eigentlich Vermögen aufbauen, Vermögen sichern, um letztlich bis zu unserem Lebensabend von 150 Jahren das Ganze dann auch in unserem Lebensstandard zu halten? Habt ihr da auch schon Thesen entwickelt?
Ja, natürlich.
Was das eigentlich darauf bedeutet?
Ja, klar. Da schreibe ich gerade, also ich schreibe gerade ein Buch über das Jahr 2035, also so ungefähr 10 Jahre voraus. Da spielt das eine Riesenrolle. Lass mich dazu 2 Sachen sagen. Also erstens, deine Grundthese sozusagen ist vollkommen korrekt und die ist jetzt auch nicht, also das ist jetzt, da braucht man eigentlich keinen Zukunftsforscher für, dass die KI innerhalb der nächsten 10 Jahre Und KI auch, also jetzt nicht nur die Apps, die wir da heute kennen, sondern auch KI mit Rädern dran, KI mit Händen dran, das sind dann humanoide Roboter, KI mit Flügeln dran oder Rotoren, das sind dann Drohnen und so weiter. Also KI und Robotik werden innerhalb der nächsten 10 Jahre so leistungsfähig sein, so intelligent werden, dass sie tatsächlich einen Großteil der heutigen menschlichen Jobs übernehmen. Was passiert dann? Dann werden Menschen weniger arbeiten. Und das ist erstmal für den Menschen eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil viele wollen weniger arbeiten, die wollen ein bisschen mehr Zeit für sich selbst haben und für ihre Mitmenschen, das ist erstmal was Gutes. Aber wenn wir über das Finanzsystem reden, dann kannst du halt, also wenn die Wertschöpfung der Welt weniger und weniger aus Lohnarbeit entsteht, dann macht es auch keinen Sinn, Lohnarbeit so stark zu besteuern, weil da kommt halt wenig raus für den Staat. Ja? Wenn das Wachstum der Welt mehr und mehr aus Kapitaleinsatz in KI, Robotik und so weiter entsteht, dann macht es ziemlich viel Sinn, diesen Kapitaleinsatz in KI und Robotik zu besteuern, statt die Lohnarbeit. Und genau das wird passieren. Wir werden, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, wir werden die Finanzsysteme dieser, also die, sagen wir mal, die Steuersysteme der Welt, werden wir umbauen müssen. Es wird gar nicht anders gehen. Von lohnarbeitsbasiert auf Kapitaleinsatz basiert. Wenn du die Frage stellst, was müssen Menschen tun, die tatsächlich 120 oder 150 Jahre leben, also bei 120, damit wir das ins richtige Verhältnis setzen. Meine Generation, ich bin jetzt gerade 53, wer die nächsten 10 Jahre überlebt in einem halbwegs gesunden Zustand, der hat nach heutiger Prognose eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, 100 zu werden. Wer die nächsten 25 bis 30 Jahre überlebt, das traue ich mir zu, in einem halbwegs ordentlichen gesundheitlichen Zustand, der hat eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, 120 zu werden. Meine Kinder haben eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, 150 zu werden. Diese Prognosen, die haben jetzt noch gar nichts mit Geld zu tun, die basieren einfach nur auf der Prognose, wie sich Medizin, wie sich Gesundheitssystem und so weiter weiterentwickelt. Das heißt, wir haben es bei mir in meiner Generation mit 120-Jährigen zu tun, in der Generation meiner Kinder mit 150-Jährigen. So, wie gewinnt man genug Geld für 150 Jahre? Erstens, indem man nicht mehr auf Lohnarbeit basiert, also vertraut, weil die wird es dann irgendwann weniger und weniger geben, sondern auf das, was ich gerade gesagt habe, wie verbinde ich mich mit diesem Kapitaleinsatz, also wie verbinde ich mein bisschen Geld, was ich so habe, mit diesen großen Entwicklungen, mit diesem großen Technologiewachstum. Das ist eine echte Aufgabe. Ich habe das nicht nur gesagt, damit, ich halte das für eine echte, die zentrale Frage, die an Sparkassen und Volksbanken und wie sie alle heißen sozusagen geht, weil das wirklich für den Wohlstand unseres Landes sorgen wird und nicht nur dafür, dass ein paar Superreiche noch superreicher werden. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir etwas kriegen werden, noch nicht 2035, aber wahrscheinlich ein bisschen später, was international in der Diskussion UBI heißt, Universal Basic Income, also quasi ein Grundeinkommen. Ja? Bitte nicht falsch verstehen, in Deutschland heißt das irgendwie immer bedingungsloses Grundeinkommen. Das Wort bedingungslos ist eine deutsche Erfindung, das wird wahrscheinlich Bedingungen haben, dieses Grundeinkommen. Aber es heißt, dass jeder Mensch Geld bekommt. Also monatlich, einfach so. Das Problem ist, in unserer Vorstellung von diesem Grundeinkommen, dass diese bisherigen Pilotprojekte und alle, die darüber geredet haben, dieses Grundeinkommen immer im Existenzminimum-Bereich angesiedelt haben. Ja, also quasi, wir sichern dich ab gegen Absturz. Das ist Quatsch. Wenn man mit den Leuten im Silicon Valley redet, dann reden die inzwischen nicht mehr vom UBI, sondern vom UHI, also Universal High Income. Und prognostizieren, dass da etwa jeder Mensch auf der Welt jeden Monat zwischen 4.000 und 5.000 US-Dollar bekommen wird. Einfach so. Also einfach so heißt, klar, durch Steuersystem, ja, also der Kapitaleinsatz wird, der Einsatz von Maschinen, von KIs und so weiter wird besteuert und gibt es ein Umverteilungssystem und so weiter. Und wenn man nicht lang genug drüber nachdenkt, schlägt man jetzt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, um Gottes Willen, jeder Mensch irgendwie 5.000 Euro oder 4.000 Euro im Monat, wer soll denn das bezahlen? Wenn du es durchrechnest, müsste das Welt-BIP nur um das 3,5-fache steigen, um das zu bezahlen. Elon Musk prognostiziert, dass das Welt-BIP um das 1.000-fache steigt. Nun muss man, also durch KI, ja, innerhalb der nächsten Jahre, nun muss man Elon Musk nicht alles glauben. Aber jetzt kannst du irgendwo zwischen dem 3,5-fachen und dem 1.000-fachen irgendwie suchst du halt irgendeine Zahl aus, ja. Dass das gehen wird, ist, halte ich für sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Nochmal, ich beschreibe das gerade in meinem Buch über das Jahr 2035, dass dort die Diskussionen, die ernsthaften Diskussionen darüber beginnen. Also das wird noch nicht bis dahin irgendwie da sein oder sowas, aber Pilotprojekte werden gemacht sein und so weiter. Und wir sind bis dahin hoffentlich auf dem Weg, tatsächlich unsere Gesellschaft so umzubauen und das Finanzsystem dahinter so umzubauen, dass es tatsächlich zukunftsfähig wird.
Das sind ja durchaus weitreichende Zukunftsvisionen. Jetzt sagst du, letztlich müssen heute Anleger sich zunehmend auch auf Kapitaleinkommen fokussieren, weniger vielleicht auf das Lohneinkommen. Gleichermaßen Anlageberater, sei es in Banken, Sparkassen, Vermögensverwaltern, vertrauen dann in die Investmentstrategien ja doch dann meistens eher auf die vermeintlich sicheren Blue-Chip-Investments, Dividendentitel. Jetzt mal nach vorne gerichtet, wie kann eigentlich jemand an diesen großen Zukunftsthemen partizipieren? Gerade auch vor dem Hintergrund, Private Equity Investments sind für viele Kunden ja gar nicht bekannt, gar nicht investierbar. Auch LTIF als neue Regulierungsform hat durchaus noch nicht den zündenden Effekt ausgelöst, den man sich vielleicht von Regulatorseite auch davon erhofft hat. Wie siehst du eigentlich die Bewegungen in Zukunft im Investmentmarkt, um letztlich genau an diesen Zukunftsthemen, die du ja alle sehr analytisch fundiert auch beschreibst, dann auch für die breite Masse oder zumindest für die vermögende Masse auch investierbar zu machen?
Ja, also im Augenblick, also du hast völlig recht, ja, das Problem an diesen, oder worüber rede ich die ganze Zeit? Ich rede über Investments, die, ich sag das mal sehr einfach sehr populär oder sehr, sehr, sehr einfach, sehr simpel, die das Potenzial in sich tragen, sich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre zu verzehnfachen. Das ist also verzehnfachen, nicht damit wir jetzt, das sind keine 10%, sondern das sind halt 1000%, ja. Und die gibt es. Das ist jetzt nichts Verrücktes, die gibt es, kannst du heute investieren. Das Problem ist, wenn du heute in solche Fonds investieren willst, hat das immer, musst du entweder semi-professioneller oder professioneller Investor sein, musst eine Mindestanlage von 200.000 haben oder welche Regularien da irgendwie davor sind. Das heißt, es ist für einige wenige, die machen das heute schon, die sind da angeschlossen, und ganz viele können noch nicht. Wo es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, ist, dass diese Investmentformen, also diese Tech-Investments tatsächlich auch für kleinere Anleger investable werden, durch das große Schlagwort der Tokenisierung. Ja? Dadurch, dass, also Deutschland ist da ein bisschen, bisschen zurückhaltend, ja, die deutsche Regulatorik, aber um uns herum gibt es durchaus Regulatorik, wo du viele Investmentformen inzwischen tokenisieren kannst und dann eben für einen kleinen Preis irgendwie auch reingehst. Also kleiner Preis, was weiß ich, ab 500 Euro oder irgendwie sowas. Ich kann das nicht 100% versprechen, weil das natürlich eine gewisse, wie gesagt, also Regulatorik trägt immer ein gewisses gewisse Trägheit, Risiko für Trägheit in sich. Aber wir sehen gerade sehr viele darüber reden, auch innerhalb der Finanzbranche, auch bei den entsprechenden Aufsichtsbehörden und so weiter. Wir halten das für sehr wahrscheinlich, dass innerhalb der, ja, sagen wir mal, der nächsten 2, 3, 4 Jahre da viel mehr Möglichkeiten entstehen, auch für Kleinanleger oder für Anleger von weniger Geld in diese Technologiebereiche mit hinein zu investieren.
Jetzt haben wir den Blick Richtung Banken geworfen. Du hast angesprochen, Bargeld wird sich irgendwo erübrigen. Auch die Abwicklung, der Betrieb von Banken wird sich so in die Effektivität steigern, dass daraus kaum wahrscheinlich noch Wertschöpfung generierbar ist. Die Tokenisierung wird dazu führen, dass auch Private Equity Investments direkt möglich sein würden. Wie schaffen es eigentlich Banken, Vermögensverwalter in diesem Sammelsurium und Entwicklung nicht sich selbst abzuschaffen?
Also aus meiner Sicht gibt es eine, wir nennen das interessanterweise immer die Öllampe, das muss ich aber erklären, weil das nicht selbst erklären. Im Ölzeitalter damals, als Rockefeller und wie sie alle hießen, da irgendwie reich geworden sind. Es gibt so diese Erzählung, wieso ist Rockefeller reich geworden? Die Auflösung ist, der hat Öllampen verschenkt. Kostenlose Öl, 100.000-fach hat er irgendwelche Öllampen verschenkt. Und die Leute, die das benutzt haben, haben großen Nutzen gehabt, weil es hell war, wenn die Sonne unterging, und am nächsten Tag haben sie festgestellt, da unten muss jetzt Öl rein und dann so. Und meine ein bisschen polemische Frage, immer wenn ich so Vorträge halte in Unternehmen, in der Finanzbranche, sage ich immer, wissen Sie eigentlich, wer verschenkt in Ihrer Branche gerade Öllampen? Wer verschenkt in Ihrer Branche gerade etwas kostenlos, was einen Kundennutzen gibt und was im Gegenzug aber den exklusiven Kundenzugang gibt? Und dann gucken alle mit großen Augen, und was ist denn jetzt eine Öllampe und was könnte denn heute eine Öllampe sein? Und aus meiner Sicht ist es relativ simpel und banal zu verstehen. Eine Öllampe ist das Konto, wo für den ganz normalen Menschen der monatliche Lohn draufgeht. Weil wenn du derjenige, der dieses Konto in der Hand hat, also oder anbietet, ja, der hat gleichzeitig in der Hand, wenn das Geld dann digitalisiert wird und quasi programmierbar wird, irgendwie direkt anzubieten, dass dann direkt da ein Investment weggeht und da ein Investment und da, dass das sozusagen irgendwie automatisiert verteilt wird. Diese kostenlosen Lohngiro, also die Lohngiro-Konten, darüber rede ich, ja, das ist aus meiner Sicht, wer das hat, der hat den zentralen Kern der künftigen Wertschöpfung von Banken in der Hand. Aber dieser zentrale Kern, dieses Girokonto, muss kostenlos sein. Es muss eine Öllampe sein, weil ansonsten gehe ich zum Nächsten, der mir das kostenlos anbietet. Ja, aber die ganzen Neobanken wieder, die machen das alle kostenlos, logischerweise. Weil sie verstanden haben, das ist die Öllampe. Wenn ich die in der Hand habe, dann mache ich alles andere. Und im Augenblick, also wenn ich so auf die Bankenwelt schaue, die, wo ja noch die Sparkassen und die Volksbanken und so weiter relativ groß sind, aus meiner Sicht haben die viel zu wenige in dieser Bankenwelt verstanden, was eigentlich ihr wirklicher, der Kern, der Zukunftskern ihres Geschäftsmodells ist. Ja, weil ansonsten würden die diese Girokonten hegen und pflegen und kostenlos machen und so weiter. Aber na klar, ich muss dann drumherum die Services anbieten, mit denen ich dann Geld verdiene. Dieser Umbau wird in den nächsten Jahren passieren, und entweder er passiert eben aus den etablierten Instituten heraus, oder er passiert durch die Neobanken, wie sie da alle heißen.
Sehr spannend. Lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz eine ganz konkrete Frage. Was sind denn deine drei Argumente, weshalb man vielleicht nicht zu seinem klassischen Anlageberater gehen sollte, sondern eher in einen Zukunftsfonds auch investieren sollte?
Naja, es gibt ja mehrere Zukunftsfonds. Ja, es gibt den Zukunftsfonds von Zukunftsforschern natürlich, und es gibt auch von anderen Investmentgesellschaften natürlich irgendwie Technologiefonds. Sein Geld, was man hat, sollte man mit Technologie, mit früher Technologie verbinden. Und zwar nicht mit der Technologie, die schon an der Börse ist und dann irgendwie ein paar Prozent hoch und runter macht, sondern mit der Technologie, die in etwa 5 Jahren an die Börse kommt. Weil dort hast du noch diese Möglichkeit, ich habe vorhin von 10x, also von der Verzehnfachung gesprochen, innerhalb von 5 Jahren oder 10 Jahren irgendwie diese Möglichkeit hast du dort. Und jetzt ist die zweite Frage, also erste Frage ist, man sollte sich überlegen, ob man als nächstes wieder in irgendeine Immobilie oder was auch immer investiert oder endlich mal in Technologie. Technologie ist von viel höherer Wertsteigerung. Zweitens, wenn man sich dann für Technologie entschieden hat, dann sollte man sich darüber unterhalten, wer hat die besten Kontakte? Wer hat den Kontakt, der es sicherstellt, so früh wie möglich, also zum kleinsten Preis, steckt dahinter, ja, in die interessantesten, in die wachstumsstärksten Technologien zu investieren. Und wenn man das anschaut, dann kommt man, also kann ich mit breiter Brust sagen, kommt man an uns irgendwie kaum vorbei, weil tatsächlich wir Zukunftsforscher tatsächlich die Ersten sind, die mit denen reden. Ja? Heißt nicht, dass jedes Investment von uns klappt. Auch in unseren Fonds gibt's Startups, die pleite gehen. Natürlich, selbstverständlich. Aber die Ratio, also die Anzahl derjenigen, die richtig was werden, ist halt viel höher als in anderen Fonds.
Sehr gut. Und vielleicht zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Wann werde ich meinen ersten humanoiden Roboter kaufen können, der mir den Haushalt zu Hause schmeißt?
Oh, du kannst ihn heute schon bestellen. Wenn du ihn bei den Amerikanern bestellst, dann wird er, mal sehen, Ende des Jahres ausgeliefert, ja. Und du kannst dir wählen, kannst du Einmalzahlungen machen, 20.000 oder du mietest ihn sozusagen monatlich, dann kostet es 500 Euro pro Monat. Wenn du es ein bisschen schneller haben willst, musst du es bei den Chinesen bestellen. Ich habe letzte Woche gerade mit dem europäischen Distributor von diesen ganzen chinesischen gesprochen. Da sind die Kosten ein bisschen günstiger im Augenblick. Kannst du jetzt schon, also wird auch jetzt schon geliefert. Das Einzige ist, du darfst nicht erwarten, dass du dort eine Kiste kriegst und auspackst und dann kann das Ding alles. Ja? Sondern es ist eine KI, du musst sie erst trainieren. Du musst sie erst zeigen, zeigen, wie das geht mit dem Spülmaschine ausräumen, einräumen und so weiter. Also kaufen kannst du das jetzt schon. Wenn deine Frage ist, wann funktioniert das zum ersten Mal so, dass ich das wirklich alleine zu Hause lassen würde und sage, komm, mach mal sauber und ich komme in 2 Stunden wieder. Das wird schon noch, also ich würde sagen, 18 Monate ungefähr dauern.
Ja, da bin ich ja zuversichtlich. 18 Monate werde ich es noch aushalten. Ja, lieber Sven, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Mein Blick auf die Zukunft hast du auf jeden Fall heute nochmal deutlich breiter gefasst. Ich hoffe, auch unsere Zuhörer konnten einiges daraus mitnehmen und für sich, zum einen für sich persönlich, aber auch für vielleicht ihre Investmentstrategien. Besten Dank dir.
Sehr gern. Hat Spaß gemacht.
Ich für mich habe aus unserem Gespräch im Wesentlichen heute 4 Dinge mitgenommen. Zum einen, Zukunftsforschung ist kein Kreativprozess, sondern Ergebnis von ganz analytischen Vorgehen. Es gibt im Wesentlichen 3 große Trends, die Sven aufgezeigt hat. Zum einen, AI-Agents werden irgendwo den Menschen bis 2030 rein quantitativ überholen. Longevity wird auch investierbar werden und Energie im Kontext des Zeitalters der Kernfusion wird das große Zukunftsthema auch sein. Zum dritten, Zukunftsforscher liegen manchmal auch daneben. Auch wenn die externen Faktoren manchmal nicht vorhersehbar sind, müssen diese auch von Zukunftsforschern mit berücksichtigt werden. Und für die Bankenbranche sieht Sven im Wesentlichen, dass Bargeld verschwinden wird, Produktivitätssteigerungen enorm zunehmen werden und dass wir irgendwo perspektivisch um ein Grundeinkommen nicht mehr herumkommen können. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer über eure Meinung zu dem Thema, zum Beispiel per Mail, Social Media oder über andere Kanäle. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da, empfiehlt ihn in eurem Umfeld weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von ZDB Sound of Finance.